ist der 30. Oktober 2008. Das ist die 76. Ausgabe von unserem Digitag. Und wir haben 2 Jahre Jubiläum. Ich bin Roger Zedi.
Und ich bin Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist der Urs Gasser, Professor an der Uni St. Gallen. Und Autor oder beziehungsweise Co-Autor von einem Buch, das heisst Born Digital auf Englisch, respektive Generation Internet auf Deutsch. Und das behandelt oder befasst sich mit sogenannten Digital Natives. Urs, herzlich willkommen. Zuerst mal. Und damit wir es vielleicht gerade aus dem Weg haben, sag doch kurz, was Digital Natives sind.
Digital Natives, das ist die Generation von jungen Leuten, die nach 1980 geboren worden sind, die Zugriff haben zu Digitaltechnologien, natürlich insbesondere im Internet, und auch die Fähigkeiten haben, die digitalen Tools zu brauchen für ihre Zwecke, also sei es eben zum Chatten, zum Research machen, was immer die Anwendungen dann sind. Ja.
Auf Deutsch würde das etwa heissen, digitale Eingeborene. Kann man das so, wäre das sinngemäß das?
Ja, das ist sinngemäß das. Und die Idee dahinter ist eben, dass es jetzt eine erste Generation gibt von Kindern, von Jugendlichen, jungen Erwachsenen bereits, die sich ein Leben ohne Google gar nicht mehr vorstellen können, die eben in die digital vernetzte Welt hineingeboren sind.
Aber für uns gilt das alles. Wir sind keine so Eingeborene aus der digitalen Welt, weil wir das noch müssen lernen irgendwann einmal.
Genau, wir sind eher digitale Immigranten. Oder? Genau, wir erinnern uns noch, wie es war, als wir das erste E-Mail geschickt haben und als wir noch zur Schule gegangen sind, hat eben, wenn man Hausaufgaben oder irgendeine Arbeit hat müssen schreiben, ist der Gang zur Bibliothek noch üblich gewesen. Und heute ist es natürlich so, dass man eben am Computer sitzt und Google anschmeißt und dann schaut, was rauskommt und allenfalls auf Wikipedia geht.
Genau.
Ja. Ja, vielen Dank. Über das reden wir dann im zweiten Teil alles ausführlich. Für den Moment würde ich fragen, was für Feedback hat es gegeben, Matthias, zur letzten Sendung?
Ja, eine, die noch interessant war. Wir haben gehört, dass wir für den European Podcast Award nominiert sind.
Genau.
Gratulation.
Danke.
Wir haben uns zwar gewundert, aber
irgendjemand hat uns nominiert. Wir wissen nicht so genau, was das für ein Award ist. Also was genau
das, was es wirklich zu gewinnen gibt, wissen wir eigentlich nicht.
Ob es etwas zu gewinnen gibt, ob das eine Jury ist oder ob es einfach das Publikum entscheidet. Auf jeden Fall kann man voten für uns, wenn man das schön auf Neudeutsch sagt, oder uns eure Stimme geben. Das kann man auf www.europeanpodcastaward oder european-podcast-award.eu. Ihr findet den Link natürlich auch auf unserer Webseite und jetzt gerade unten links im iTunes, wo ihr könnt dort beim Bildchen draufklicken. Also gebt uns eure Stimme und dann seht ihr uns vielleicht mal im Frack, wenn wir dann den Preis mehr abholen.
Wir haben ja das letzte Mal gefragt für MP3-Feedback. Es ist glaube ich nicht so zahlreich eingeflossen.
Leider nein. Aber wir haben immerhin 2 herkömmliche Feedbacks bekommen. Nämlich der David P. Reindl hat uns zum Digitalk 74 geschrieben: Schade, dass ihr gerade in diesem Podcast Funkstille zum Thema Apple verordnet habt. Mich hätte doch interessiert, was ihr zu den neuen Apple Notebooks meint. Im Übrigen habe ich mich aber auch schon gefragt, ob andere Hersteller nichts Erwähnenswertes produzieren.
Ja, da sind wir vielleicht doch nicht so schlecht, wie wir geschwiegen haben.
Ja. Die Diskussion mit Dirk Husemann über die 3D-Welten war interessant. Allerdings habe ich mich etwas über Rogers, ich glaube es war Roger Penetrantes Nachfragen gegen Ende der Diskussion genervt.
So.
Sie hat dazu geführt, dass Herr Husemann gar nicht mehr dazu kam, vielleicht sinnvolle Anwendungen von 3D im Internet zu beschreiben. Ansonsten höre ich euch immer gerne zu und obwohl die Schwergewichtsthemen meistens besonders interessant sind, mag ich vor allem den ersten Teil, wo ihr in lockerer Atmosphäre die News besprecht.
Okay, das ist ja noch ein interessantes Feedback.
Genau. Und David hat uns das leider zweimal müssen schicken, weil er hat es einmal bei der Kommentarfunktion von unserem Blog eingegeben und die funktioniert aber nicht. Ja. Das ist einfach verschwunden. Das ist so eine Nachwirkung von der Umstellung auf die neue Webseite, die ja der Tagi gemacht hat, Anfang August. Und das haben wir immer noch nicht so ganz weggebracht.
Ja, also die Idee ist eigentlich, dass es gar keine Feedback-Funktion soll haben. Dummerweise ist die aber dort drauf so halb eingeschaltet und funktioniert einfach nicht.
Ja, also aber darum einfach wichtig, Feedback per Mail an leben@tagesanzeiger.ch und wir sind nach wie vor scharf auf Audiofeedback, wo wir dann natürlich auch hier in dieser Sendung einbauen. Also wir würden euch hören und ihr könntet euch an Podcast-Nation richten. Dann als zweites Feedback von Thomas Graf aus Winterthur. Er schreibt uns, euren Podcast höre ich jede Woche immer noch begeistert.
Hoffentlich, nach 2 Jahren.
Genau, nachdem ich vor der Sommerpause die Wiedereinführung der Rubrik Goodies angeregt hatte, habt ihr eine tolle Goodies-Sondersendung produziert. Leider sind seither die Goodies wieder in die Vergessenheit geraten. Ihr habt so verschiedene interessante Gäste, da ist es Sünd und Schad, auf deren Truweien zu verzichten. Deshalb bittet doch jeden Gast bei der Einladung ein persönliches Goodie mitzubringen. Ja, den Urs haben wir jetzt nicht vorgewarnt, also so hat er keine Gelegenheit gehabt, eins vorzubereiten. Also spontan, weißt du gerade eins.
Was meinst du mit einem Goodie?
Ja? Irgendetwas Tolles.
Das Goodie ist etwas, wo Gäste oder wir können unseren Hörern empfehlen, etwas Digitales. Es darf ein Gerät sein, es darf eine Software sein, es darf eine Webseite sein. Das Problem, das ich war mit dem, ist, dass die meisten Gäste einfach ihre eigenen Sachen promotet
genau,
haben.
Genau, du hättest jetzt
wahrscheinlich dein Buch. Du hättest jetzt dein Buch oder deine Webseite
sagen. Das hätte ich genau so gemacht. Ja. Wobei es nicht, also nicht meine Webseite ist, sondern eben das Wiki ist.
Ja.
Und insofern genau die neue Form also von Kommunikation
miteinander
über das Buch. Sag es jetzt gleich, www.digitalnative.org ist die Webseite. Es geht weniger darum, eben das Buch zu verkaufen in dem Sinn, sondern einzuladen zu einer Konversation über die Frage.
Genau, und ich habe jetzt also auch mir noch eins ausgedacht. Und zwar im Anschluss an die letzte Sendung, wo ich ja mich als Solitärspieler gehauptet habe. Aha. Und das ist ja Soul Suite heisst das, Soul Suite 2008. Das ist ein Shareware-Programm, wo es 500 verschiedene Solitär-Varianten drin hat, mit jeweils rund 9 Trillionen verschiedene Spiele, die man machen kann. Also das wird nicht langweilig. Kostet 19,95 US-Dollar, läuft unter Windows und kann unter soulsuite.com gekauft oder auch in einer Demo-Version abgeladen werden.
Wunderbar, ich schwiege jetzt an dieser Stelle.
Kommen wir zu den News der Woche. Microsoft hat ein paar Details zu Windows 7 bekannt gegeben. Jetzt stellt sich die Frage, warum heisst das Windows eigentlich Windows 7? Weil egal, wie man zählt, man kommt doch einfach nicht auf 7 Windows-Versionen. Urs, ist dir das auch so gegangen oder weißt du, wie Microsoft zählt?
Also mir ist es auch so gegangen, es ist höchst verwirrend, was sehr wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die internen Versionsnummern und die externen nicht immer übereinstimmen und dass auch nicht alle Windows-Releases wirklich eine Nummer haben, sondern wie wir ja wissen, zum Beispiel bei Vista eben Namen tragen und die Namen aber zum Teil dann mitzählt werden als Version. Also Vista gilt das Nummer 6, insofern ist es jetzt logisch, dass wir Windows 7 sehen. Aber vielleicht fast noch interessanter, als ich das gelesen habe, ist die Frage, wieso fällt uns das jetzt gerade auf? Mhm. Ich denke, das wiederum können wir mit der Zahl 7 zu tun haben, die einfach eine Sonderstellung hat und Interesse weckt. Das ist ja schon relativ eine alte Geschichte. Eben, 7 Berge im Märchen vom Schneewittli, die 7 Tage in der Woche. Die Zahl 7 scheint uns zu faszinieren. Und was mir dann in Sinn gekommen ist, dass in der christlichen Zahlensymbolik hat ja 7 auch Konnotation mit der ewigen Ruhe. Und vielleicht hat darum Microsoft das jetzt Version 7 genannt, weil wir nachher alle eben die
Ruhe haben
vor Computerproblemen. Ruhe haben vor Windows.
Genau. Oder so. Ja, also ich
befürchte nein.
Bin auch nicht so ganz sicher. Also, aber ich meine, es ist ja interessant, dass das Ding jetzt bereits schon wieder so hohe Wellen schlägt, obwohl man nicht viel mehr gesehen hat, weder ein paar Screenshots. Und die Screenshots sind ja dann obendrein nicht so wahnsinnig prickelnd gewesen. Also man sieht irgendwie, die Taskleiste jetzt ist ein bisschen umgebaut und die Sidebar, die es im Vista gegeben hat, die ist jetzt schon wieder abgeschafft. Und so Sachen. Versteht ihr das Interesse an dem Windows? Oder ist das einfach ein guter Hype? Microsoft hat sich geschickt ins Gespräch gebracht wieder.
Also, eigentlich interessiert es doch niemand mehr, oder? Ich weiß nicht.
Also, teile die Auffassung.
Irgendwie, also bei Microsoft ist es so, wenn sie jetzt etwas sagen über ein Produkt, das in 1 bis 2 Jahren kommt, dann musst du eigentlich gar nicht zuhören, weil das wird sich alles nochmal ändern bis dann.
Oder? Genau, also wenn man sich daran erinnert, was bei Vista alles versprochen worden ist, wo dann nicht gekommen ist, zum Beispiel ein innovatives neues Dateisystem, das wie eine Datenbank funktioniert hätte und ganz tolle Sachen ermöglicht hat, ist gestorben, noch bevor die erste Beta wieder auf unsere Computer gekommen ist. Also ich teile die Auffassung auch. Microsoft hat aber nochmals eine Technologierevolution angekündigt. Reden wir über Windows Azure. Die hat ursprünglich Windows Cloud geheissen. Das wäre ein Betriebssystem, das nicht dazu gedacht ist, dass man es auf dem eigenen Computer installiert. Das läuft irgendwo bei Microsoft in Redmond und bietet dann so Software-Dienste an, Leistungen auch, wo man posten kann als Kunde. Also man kann dann irgendwelche Software, irgendwelche Dienste auf irgendwelchen Geräten nutzen und hat dann da die grosse Freiheit, wenn man das nutzt. Urs, wäre das etwas, ist das tatsächlich eine Revolution?
Also ich denke, für Microsoft ist es ein wichtiger Schritt, weil es eigentlich weggeht von diesem alten Modell, oder dass man Software verkauft, die dann jeder auf seinem Desktop einzeln muss installieren. Also ich glaube, innerhalb von der Geschichte von Microsoft ist das ein Strategiewechsel, ein Paradigmenwechsel. Es ist sicher auch ein Schritt eben hin zu dem Cloud Computing, wobei mir noch nicht so genau klar ist, was Cloud ist, wenn das Zeug auf dem Microsoft-Server läuft.
Eben, oder? Cloud wäre die Meinung, dass man an unterschiedlichen Orten, also es ist eine Cloud, die nur aus einem einzigen Wülchli
besteht. Genau, es ist mehr eine schöne Cloud, sehr wahrscheinlich als etwas anderes. Ich denke, ja, ist ein interessanter Ansatz, wo man ja generell sieht, Tendenz, eben, dass es weniger um Software geht, sondern um Dienstleistungen. Das ist ja das, was Google schon seit längerem macht. Mhm. Ich selber habe eher Angst vor dieser Entwicklung, was jetzt Microsoft spezifisch betrifft, weil man natürlich auch davon ausgehen kann, auch wie bei Google, dass da schon damit auch gewisse, sage jetzt gerade, Datenschutzfragen aufgeworfen sind, wenn dann letztlich ein Großteil von meinen Dokumenten und so weiter auf Server liegen vom Unternehmer und eigentlich nicht mehr auf meinem Laptop, wo ich doch zumindest einen gewissen Einfluss habe, was mit den Daten passiert und wer darauf Zugriff hat.
Ist das jetzt eine Sorge, die Digital Natives schon nicht mehr hätten?
Das ist eine Sorge, die Digital Natives weniger haben. Gerade jetzt, was Datensicherheit betrifft, kommt ein bisschen aufs Alter drauf an. Bei den Jüngeren sind die Erwartungen, was ist privat und was ist öffentlich, ganz anders als eben auch bei uns Digital Immigrants oder bei der Generation bei unseren Müttern und Vätern. Da verschiebt sich etwas. Also die Sorge ist sicher eher eine von uns jetzt. Ja.
Nochmal ganz kurz zu dem Windows Azure. Glaubst du, das hat eine Chance? Jetzt, eben, das ist quasi das Gegenteil von dem, was Microsoft bisher gemacht hat. Es ist vor allem auch Google und andere sind schon längstens an dem Punkt, wo Microsoft erst hin will. Kommt noch dazu, dass das natürlich auch etwas ist, wo man per se heute mit offenen Technologien in Verbindung bringt, was natürlich Microsoft überhaupt nicht würde machen. Die wollen einfach ihre alten Technologien jetzt mit dem neuen Mantel bringen. Hat das eine Chance?
Ja, es wird interessant sein, das zu beobachten. Ich bin skeptisch, vor allem wenn man so liest, was die Vorstellungen sind bezüglich Pricing. Also, dass das ja dann gleich im Grunde genommen in der gleichen Preisklasse vermutlich so abspielen wie die bestehenden Softwarepakete, die man einkauft. Ja, oder?
Okay.
Und wenn man dann die Alternativen anschaut, eben Google Office und so weiter, fragt, ob das wirklich ein nachhaltiger, innovativer Ansatz ist.
Lassen wir uns überraschen und gehen zum nächsten Thema. Da geht es um Deutschland, wo die heimliche Handyortung einschränken will. Jemand, der nichts von dem weiss, wie er sein Handy zu orten, ist offenbar ganz einfach. Man gibt dem seine Handynummer ein bei einem Dienst, der das im Internet anbietet. Muss dann ein Bestätigungs-SMS von dem Handy schicken, was man aber offenbar sehr gut kann fälschen auch. Und dann sagt einem der Dienst, wo sich die Person gerade aufhalten. Also man kann da dann auch irgendwelchen Leuten hinten rein spionieren. Habt ihr das gewusst? Mir ist das ein bisschen neu, dass das so simpel geht. Ist das euch bewusst?
Also ich habe von so Diensten auch schon gehört, ob die jetzt wirklich so Mainstream sind, weiss ich. Wüsste ich nicht. Also ich glaube schon immer noch eine Ausnahme. Aber es gibt jetzt zum Beispiel in Amerika ist gerade ein neuer Dienst quasi aufgeschaltet worden, wo Eltern können Software aufs Handy von ihren Kind installieren und dann können sie auf einer Webseite wirklich alles überwachen. Also nicht nur, wo ist das Kind, sondern mit wem telefoniert es, wem schickt es SMS, wer läutet ihm an, mhm, und. Die Eltern können Nummern sperren, wenn sie finden, mit dem redest du jetzt nicht mehr und so. Und ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht, ja, furchtbar schrecklich, grauenhaft, aber anscheinend ein ziemlicher Renner.
Ja. Das wäre jetzt eine Idee von einer Anwendung. Wir haben ja vor zwei Digitags über die Elefanten geredet, wo man genau per Handy überwachen kann. Urs, siehst du da irgendeine sinnvolle Anwendung? Vielleicht schutzbedürftige Menschen, die man so könnte im Auge behalten, müssen ja nicht unbedingt Kind sein, könnten da, was weiß ich was, psychisch labile Leute sein.
Also das sehe ich durchaus, solche Anwendungen, eben gerade von Leuten, die darauf angewiesen sind, dass sie sozusagen Kontakt mit der Aussenwelt haben, permanent. Mhm. Im anderen Bereich, wo man ja die Handyortungsfragen gesehen hat, ist so das Replizieren von den Social Networking Sites auf die Mobilgeräte, oder? Also, dass man eben, wenn in einem bestimmten Radius mein Kollege ist, dass ich dann alarmiert werde und das erfahre. Aber dort ist die Einwilligungsfrage, das ist dort super gelöst.
Ja. Oder? Weil, ja.
Ich glaube, das ist der Kern. Es bestreitet niemand, dass so eine Einwilligung braucht. Die Frage ist eben, wie setzt man die um? Längt es, wenn man ein SMS schickt vom Computer aus und der Absender kann
fälschen? Genau, ich kann jeder schreiben, von welcher Nummer
das und ist. Es ja, normalerweise ist es ja so, dass wenn ich auf Orange gehe, beispielsweise zu meiner E-Mail lese in dieser Box, die ich zwar nie mache, wenn ich es wieder mache, dann bekomme ich auch von Orange ein SMS auf mein genau Gerät, wo ich dann einen Code bekomme, den ich brauche, um einloggen, nicht mein Passwort.
Die deutsche Bundesregierung, um das noch schnell zu ergänzen, die will für so eine Ortung ausdrücklich gesondert und schriftlich Zustimmung, was immer dann das auch konkret heisst. Ich weiss nicht, wie es in der Schweiz ist.
Ja, es braucht auch die Einwilligung.
Hoffentlich.
Gut. Ich meine, gut. Ja. Gehen wir noch schnell zum letzten Thema. Da reden wir über eine Japanerin. Die hat den Avatar von ihrem Freund ermordet. Und jetzt soll sie dafür ins Gefängnis. Und zwar aber nicht in ein virtuelles, sondern in ein ganz reales. Die 43-jährige Frau ist in einer virtuellen Welt. Maple Story heisst die. Das ist so eine Art Second Life aus Korea. Verkehrt. Und dort hat sie auch einen virtuellen Ehemann gehabt. Den hat sie dann irgendwann einmal in die Wüste geschickt. Und das hat die Frau dann so auf die Palme getrieben, dass sie sich eingeloggt hat mit seinem Konto und den Avatar gelöscht hat. Und der ex-virtuelle Mann hat dann das nicht so toll gefunden. Hat die Polizei auf die Frau gehetzt, die ist verhaftet worden und jetzt droht ihr eben eine Strafe, $5,000 oder eben, vielleicht wie gesagt, sogar Gefängnis. Also müsste dann die Verhandlung auch in dieser virtuellen Welt stattfinden oder mit dem Avatar als Richter?
Ja, also der erste Gedanke ist gesehen, heiraten ist einfach eine gefährliche Sache, auch virtuell. Der zweite Gedanke, vielleicht eher, wenn man hinter Kulissen schaut, oder? Das ist ein bisschen missverständlich. Die Frau kommt nicht vor Gericht, weil sie einen Avatar umgelassen hat, sondern effektiv, weil sie in ein fremdes Computersystem eingedrungen ist und Daten zerstört, respektive illegal manipuliert hat. Oder? Und das ist natürlich dann in der Datenbestand, was eher Sinn macht, dass man da Strafrecht zur Verantwortung
zog. Aber man hat doch auch gehört, dass er ihr das gegeben hat, den Login.
Also ich habe die Geschichte auch so gelesen, dass er ihr ein Passwort mal gegeben hat, wo sie es noch schön hatten zusammen. Und sie das dann einfach verwendet hat. Und dann muss man sagen, selber die Schuld, oder? Also dann ist er auch ein Trottel, wenn er das Passwort rausgibt. Beziehungsweise wenn er es nach der Scheidung nicht wenigstens abändert.
Ja, oder so, oder? Genau. Also
eben, der Fall ist ja erst im Gang und das wird sicher im Einzelnen von der Strafe.
Aber es ist doch recht bizarr,
genau, das Ganze. Genau, es werden Präjudizien geschaffen, genau, in dem Fall. Aber also, nur als abschließende Frage, findest du es nicht ein bisschen, müsste man da nicht noch einen Unterschied machen, ob man jetzt in ein Bankkonto von jemandem sich einhackt oder so eine virtuelle Welt, die ja dann doch letztendlich Spielerei ist? Also
ja gut, da wäre ich jetzt vorsichtig, wenn man es jetzt als Jurist, ich bin Jurist von Haus aus, wenn man es als Jurist anschaut, glaube ich, von den Normdatbeständen her ist es nicht wesentlich anders, oder? Was liegt vor? Ich tue bestimmte Daten manipulieren und habe sie jetzt einfach mal dahingestellt oder habe keine Autorisierung, das zu machen. dann ist es relativ egal, aus der Sicht vom Recht, was die Daten denn genau beinhalten. Ich persönlich sehe jetzt das auch weniger gravierend, natürlich von Auswirkungen her, wenn das ein Avatar ist. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass es durchaus ernsthafte kommerzielle Anwendungen gibt, in Second Life beispielsweise.
Alles gut, man muss vorsichtig sein mit dem
Avatar.
Genau. Und die müssen vielleicht einfach einen Backup haben von diesen Avatar, dass sie zur Not wieder auferstehen lassen. Das wäre ja, ich meine, die Auferstehung in so einer virtuellen Welt, die wäre ja eigentlich möglich.
Third Life.
Genau. Im zweiten Teil von unserem Digitalk reden wir heute also über Born Digital, das Buch von Urs Gasser, das du geschrieben hast, zusammen mit dem John Palfrey von der Uni Berkeley, ist er, gell?
Nein, er ist in Harvard. Oh,
Entschuldigung. Von Harvard? Eine andere Ecke zu Amerika.
Genau.
Okay, ich muss jetzt gerade mal mit dem Geständnis anfangen. Ich habe nämlich aus Zeit noch das Buch nicht wirklich von vorne bis hinten gelesen. Ich habe aber geskimmt, dann gegrast und schlussendlich hoffe ich, dass wir jetzt einen Deep Dive machen. Kannst du kurz unseren Hörern erklären, was ich gemacht habe?
Also im Wesentlichen hast du eine Strategie angewendet, die ich beschreibe im Buch, wo wir eben Interviews und auch von Untersuchungen wissen, wie Digital Natives vor allem News konsumieren. Also etwas, was euch natürlich auch muss beschäftigen. Dass es eben so ist, dass die Digital Natives sehr, sagen wir mal, oberflächlich suchen, Texte reingehen, Links klicken und relativ sich grobe Orientierung verschaffen, über was sie die Inhalte, was sie die Headlines, was manchmal die Zusammenfassung und so weiter. Nachher irgendwo bleiben hängen, was es besonders interessant dünkt. Das ist ja ein Verhalten, wie wir es manchmal eigentlich auch haben. Aber was neu dazukommt, ist eben dann unter Umständen relativ tief auch eintauchen. Das heisst, durchaus einen aktiven Umgang haben mit den einzelnen Informationsquellen, was dazu führt, eben als jemand einen Kommentar postet auf einem Weblog oder sich einen Clip selber runterlässt und dann auf YouTube stellt oder auf eine Art höheren Interaktivitätsgrad hat mit den einzelnen Informationsteilen, die er oder sie dann eben nachher angeschaut hat. Das ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Genau. Das macht mich jetzt aber, wie gesagt, noch nicht zum Digital Native, noch weil ich jetzt zum Beispiel so News lese oder so.
Das ist richtig. Es ist natürlich so, dass Digital Immigrants wie wir, die relativ stark die Technologien auch brauchen, oder? Dass das ja nicht eine völlig andere Welt ist als die, wo Digital Natives drin leben. Ich glaube, viele von den Unterschieden sind eigentlich eher subtil. Wir haben es im ersten Teil von dem Gespräch kurz angesprochen, wenn es um Privatsphäre geht, was wir selber für uns offenlegen. Ich glaube, dort gibt es wesentliche Unterschiede. Es gibt auch sicher eben dann so längerfristige Fragen, was heisst eigentlich Identität für uns selber, wenn man es anschaut. Für uns ist unser Online-Selbst, oder ich weiß nicht, ob ihr auf Facebook oder StudiVZ oder was auch immer drauf sind, das ist noch nie ein zentraler Bestandteil für unserer Identität geworden. Oder eben ein Avatar ist noch nie so wichtig für uns gewesen, oder zumindest bei mir in meiner Jugend. So eine Identität ist mir eben auch gewesen, wie sehe ich aus, was lege ich an, mit welchen Jungs hänge ich um, was spiele ich, was habe ich für Hobbys und so weiter. Das verändert sich jetzt eben schon in dieser Generation, wo sich das viel mehr online abspielt. Ich bin jetzt 1972 geboren, bin also relativ nahe dran, aber trotzdem, wenn man es im Einzelnen anschaut, kommt es mir vor, ja, es ist so recht.
Bist du gerade der Jüngste in der Runde, oder nicht?
Ja.
Ja. Also, von dem her bist du in guter Gesellschaft. Das Buch ist zwar über Digital Natives, aber nicht unbedingt für Digital Natives. Sagst du auch selber, wer soll es nicht lesen?
Also im Grunde genommen ist es geschrieben für die Leute, die noch Bücher lesen. Und das,
also das wäre jetzt genau meine Frage, könnten Digital Natives überhaupt noch ein Buch lesen?
Ja, es gibt einzelne Exemplare, die noch Bücher kaufen. Ja. Nein, sie lesen vor allem.
Die haben einen Kindle oder so?
Genau. Nein, das ist zu teuer.
Oh.
Also es ist in der Tat so, das Buch ist eigentlich für Eltern geschrieben und für Lehrer geschrieben, also eigentlich für Leute, wo es noch ein bisschen mysteriös ist, was da genau abgeht. Und
fassungslos sind, wenn sie
nicht ja, Kind zuschauen. Wo ich denke, irgendetwas ist passiert, aber ich weiss nicht was und ich verstehe es nicht. Und im Grunde genommen so eine Art Brückenschlag zu versuchen, das war die Motivation gewesen, oder eine von den Motivationen für das Buch.
Ja. Ist aber nicht eigentlich grundsätzlich immer so, dass so die Leute ab 40 aufwärts um die 20 nicht wirklich verstanden haben. Und müssen die sich wirklich verstehen? Gegenseitig.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, Also es sind ja zwei Aspekte, die du ansprichst. Ich fange mit dem zweiten an. Oder muss man sich verstehen zwischen diesen verschiedenen Generationen? Ich glaube, es gibt viele Gründe, wieso wir uns verstehen. Das kannst du in verschiedensten Bereichen anschauen. Ich glaube, da geht es ja nicht nur um Lifestyle. Es geht ja nicht nur darum, welche Musik hören wir oder was ist jetzt gerade Mode von den Kleider oder irgendwie so etwas. Wo ich durchaus der Meinung bin, da müssen die Alten, die Jungen das gut finden oder verstehen oder wie auch immer. Ich glaube, da verändert sich einerseits etwas, was strukturell ist. Es verändert sich eben die Art, wie die zukünftigen Generationen mit Informationen umgehen, welche Beziehung sie zu Informationen stehen, wie sie miteinander kommunizieren und auch in welcher Beziehung sie zu gewissen gesellschaftlichen Institutionen stehen. Und jetzt ist das aber nicht nur so, dass die Veränderung sozusagen einfach passiert, das wäre ja noch das eine. Das andere ist, Entscheidungen, in wie die Veränderungen sich abspielen, in welche Richtung sich das alles weiterentwickelt, die Entscheidungen werden natürlich weitgehend auch durch Digital Immigrants gefällt. Mhm. Wenn du heute unser Parlament anschaust, das Gesetze macht über Internet oder über Technologie.
Dann sind es vor allem Digital Analphabeten.
Genau. Froh hast du das gesagt. Und dort merkst du dann schon, es ist dann plötzlich eben schon so, dass es manchmal oder sinnvoll ist, oder, dass dann auch die Generation von Immigrants oder von die ältere Generation in Anführungszeichen wenigstens besser versteht, was da passiert und was da die Mediennutzung sind. Das heisst ja nicht, dass man unkritisch muss sein, aber es ist sicher ein Grund für den Dialog, den wir eigentlich auch hier ein bisschen initiieren wollen.
Okay. Beschreibst du einfach quasi wertfrei, was du siehst, oder tust du auch warnen vor gewissen Entwicklungen oder loben? Oder?
Also genau, das ist der Ansatz des Buches ist eigentlich der, ein optimistischer. Unser Anliegen, das Kernanliegen ist sozusagen, man liest relativ viel über die Foren vom Internet. Wir können lesen, kürzlich 50'000 registrierte Sexualstraftäter bewegen sich auf MySpace. Oder? Aufschrei. Mhm. Verlust von Privatsphäre, Aufschrei. Die Kinder sind nicht mehr sicher. Online-Game, genau, machen alles
Kriminelle,
machen alle gewalttätig. Das liest man, oder? Was man weniger liest, sind eigentlich eben die Chancen, die das Internet auch bietet. Sagen wir jetzt im Bereich des Lernens, sagen wir im Bereich von sozialem Engagement, auch zum Teil von politischem Engagement. Innovation sieht man relativ viel, auch von jungen Leuten, Kreativität, neue Ausdrucksformen. Und das Buch ist eigentlich ein Versuch, das zu beschreiben, sowohl die Risiken, die man ernst nimmt, natürlich, die man nicht abspielen, aber auch die positive Seite darzustellen und nicht mehr durch ein Plädoyer dafür, dass man die gleiche Energie, wie wir aufwenden, für die Probleme in den Griff zu bekommen, mit denen umzugehen, dass wir die gleiche Energie verwenden, für das positive Potenzial fruchtbar zu machen, dort daraus etwas Gutes zu machen, das unterstützen. Und wir beschreiben dann ungefähr, wie das aussehen könnte, so im Sinne von einer Roadmap, weil es das jetzt Punkte müsste sein, sowohl im Umgang mit den Gefahren als eben auch mit den Chancen.
Ich beschäftige euch unter anderem damit, eben wie die, ich sage jetzt mal, die jungen Leute einfach die Natives-Infos aufnehmen und insbesondere auch lernen. Was denkst du, müsste sich die Schule jetzt anders einfallen als nächstes? Oder was wäre der wichtigste Schritt, den jetzt die Schule im Moment müsste machen, abgesehen von einfach ein PC ins Schulzimmer stellen?
Also die Schulen stehen vor einer grossen Herausforderung, und zwar eben gerade in diesem Spannungsfeld zwischen Aufklären im Umgang mit Problemen, mit Gefahren, die sich in dieser neuen digitalen Welt präsentieren, als eben auch, wie kann man das Internet nutzen, beispielsweise fürs Lernen. Es wird insofern komplizierter, dass natürlich viele Lehrer noch, eben, wie wir gerade erwähnt haben, einer Generation angehören, die das Potenzial selber nicht kennen oder nicht genug kennen. Und darum, glaube ich, ist die Herausforderung umso grösser. Es ist aber auch wiederum eine Chance. Es gibt Ansätze, die eben Formate wechseln, was Unterricht heisst, was eben viel mehr auf Peer-Learning, auf gegenseitigem Lernen basiert. Dass man junge Leute einlädt, die erzählen, was ihnen passiert ist, wie sie mit dem Internet umgehen, was sie auch verlässliche Sachen machen. Also auf eine Art ist die Schule doppelt gefordert. Einerseits im Ausgestalten vom Unterrichtsprogramm oder der Informatikunterricht ist, so wie ich ihn erlebt habe, nicht das ideale Programm gewesen. Und umgekehrt müssen auch neue Formate herkommen, dass es durchlässiger wird, dass eben auch die Generationenkluft im Grunde genommen relativiert. Da ist noch sehr viel Arbeit zu machen. In den USA sieht man unter dem Titel Media Literacy, also Medienerziehung, mündig werden im Umgang mit Medien, sieht man grosse Bestrebungen. In der Schweiz hat das auch angefangen. Weil ich denke, da haben wir noch eine grosse Aufgabe zu bewältigen.
Ja. Aber würdest du grundsätzlich finden, dass die Digital Natives per se gut damit umgehen, auch wenn sie dem nicht geschult worden sind? Oder ist es mal die eine so und die andere natürlich anders?
Also eines der wesentlichen Erkenntnisse ist schon, dass die Digital Natives nicht eine homogene Gruppe sind, sondern es gibt ganz, ganz grosse Unterschiede und ganz grosse Gefälle innerhalb von dieser Generation, oder besser gesagt, der Population. Das ist ja ein Ausschnitt aus der Generation, haben ja nicht alle Zugriff und so weiter. Das ist mal das eine. Die Faktoren, die beeinflussen, wie gut bist du jetzt im Umgang mit Abchats, was sind die Risiken beispielsweise, hängt stark zusammen mit deinem sozioökonomischen Hintergrund, also von woher kommst, welche aus welcher Schicht stammst, was hast du für Ausbildungsmöglichkeiten vor allem auch gehabt. Hängt aber natürlich stark auch mit dem Alter zusammen, also welche Entwicklungsstufe, wie reif ist das Kind oder der Jugendliche in gewissen Bereichen. Nehmen wir jetzt gerade die Aggressionsfrage und Online-Games und so weiter. Dort spielen nachher so situative Komponenten eine Rolle, beispielsweise redet jemand mit dem Kind oder Jugendlichen über die Spiele und was hier abläuft. Das können Kollegen sein, das können aber auch Eltern sein. Und solche Gespräche können wieder sehr relativierenden Einfluss haben auf die Ursache-Wirkungszusammenhänge. Also es ist ein relativ komplexes Bild. Es gibt dann bereichsweise, kann man schon gewisse Aussagen machen. Also eben, nehmen wir jetzt Urheberrecht, das ist eine Frage, also Copyright,
oder, wo uns auch immer wieder beschäftigt.
Wo immer wieder ein Renner ist. Dort sieht man jetzt generell, dass eigentlich eine grosse Verwirrung herrscht. Oder? Also dass eigentlich niemand so genau weiss von diesen Digital Natives, was sagt jetzt das Urheberrecht genau und was dürfen wir eigentlich und was nicht. Also das kann man jetzt zum Beispiel relativ generell sagen. Oder man kann auch generelle Aussagen machen.
Es ist nicht
machen.
So, dass sie es eigentlich schon wüssten, aber es ist ihnen einfach gleich.
Nein, es ist erstaunlich, wie hoch das Draht, also gemäss dem, was wir gesehen haben, ist es erstaunlich, wie hoch der Draht ist von denen, wo man glaubhaft im Gespräch lernt, dass effektiv nicht so klar ist, ja, darf ich es jetzt wem weitergeben, was darf ich damit machen. Also File-Sharing ist ja noch das eine, aber dort, dass es stärker um einen kreativen Umgang mit Inhalt geht, dann hat man ein Mashup machen oder irgend selber ein Video dreht und sich ein Stück Musik, das er runterlässt, dazu tut. Dort ist dann plötzlich unklar, was darf ich. Und das ist selbst für uns Juristen nicht so klar. Oder? Dann, die Privatsphäre haben wir mehrfach erwähnt, dort sieht man sicher auch generell ein Verschieben von der Erwartungen, was ist privat und was nicht.
Also dort müssen wir vielleicht wirklich sagen, tun auch ein bisschen Zurückhaltung üben mit dem, was er dann alles ins Internet
stellt. Genau. Dort stellt sich eben doch die Situation so dar, dass zwar das Bewusstsein, vor allem unter diesen Nutzern, das habe ich noch vergessen zu sagen, ein wichtiger Einflussfaktor als Klammerbemerkung ist auch noch, ob es sich um jemanden handelt, der das Internet sehr intensiv braucht oder weniger intensiv. Also man sieht, die Leute, Digital Natives, die sehr viel Zeit online verbringen, haben eine höhere Kompetenz im Umgang mit, auch mit den Risiken und Gefahren, als die, die relativ wenig Zeit drin
haben. Das ist ja noch verblüffend.
Das ist nicht mehr interessant. Ja, das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor.
Eine andere Frage, die wir auch schon darüber geredet haben, ist irgendwie, es gibt das eine Buch von dem Herrn Bauerlein, ich weiß nicht, ob du von dem auch schon gehört hast, ich habe es auch nur geskimmt, das heisst irgendwie The Dumbest Generation. Er findet, die wissen ja alle nichts mehr, wie die googeln einfach alles.
Ist das das, was wir auch schon geredet haben?
Ja, wir haben auch schon über das geschnurrt. Was hältst du von dem? Also, ersetzt die Kompetenz, irgendwo nachzuschauen, wirklich abrufbares Wissen?
Also von Buchhaltung gar nichts. Das ist relativ einfach zusammengefasst.
Gut.
Und ich glaube, es ist ein Marketing-Gag, weil wenn man anschaut, was jugendliche Kinder, junge Erwachsene auf dem Netz machen, ist viel komplizierter. Dass sie durchaus eben Skills damit verbunden sind, Fähigkeiten damit verbunden. Wenn du Cyberspace willst, navigieren heute und das sinnvoll einsetzen für deine sozialen Bedürfnisse, für Kommunikation, fürs Lernen, für die Schule, für was auch immer, da ist relativ viel Know-how dahinter. Schon im Prozess des Bedienen von diesen Sachen und von der Nutzung. Das ist einfach ein guter Buchtitel.
Also, jetzt habe ich aber andererseits auch schon von Leuten gehört, die mit Uniprofessoren zu tun haben. Da kannst du vielleicht eben auch etwas sagen. Und mit Kantonsschullehrern. Zwar hört man von der Uni öfter oder vermehrt solche Vorwürfe an die Kantonsschulen, an die Gymis, die wissen ja nichts, wenn sie an die Uni kommen. Ich weiss nicht, oder kommen zu euch eh noch die super tollen Studenten, die alles schon wissen?
Ja, das ist klar, nur tolle Studenten.
Ihr seid ja so eine Elite-Schule.
Ja, es kommt mir auch so vor. Genau. Also erstens mal gut, wir wissen ja, dass der Intelligenzquotient von Generation zu Generation steigt. Oder? Das ist mal ein Fakt. Also insofern können die nicht so viel dümmer sein als die letzte Generation, weil sie einfach nach allen Tests gescheiter sind. Mhm. Aber mal das beiseite gelassen. Oder?
Die müssen vielleicht einfach fühlen, weil sie ganz tief im Internet sind.
Ich glaube, es sind viele Mythen, die da eine Rolle spielen. Natürlich, früher war das auch immer alles besser gewesen, das ist klar. Oder? Und eigentlich hat man von jeder Generation von Studenten das Gefühl, ja, aber die letzten, die Kälber sind besser gewesen. Die sind einfach noch mehr dran gegangen, sie haben mehr gewusst, sie haben mehr können. Das gehört jedes Jahr. Oder? Mhm. Aber das Wissen wächst rasant. Wir alle haben, glaube ich, ein Stück weit die Strategie gewechselt. Wir wissen, dass das materielle Wissen, die Halbwertszeit, einfach so sich verkleinert, dass wir verstärkt damit mühen beschäftigt sein. Ja. Wie können wir auf aktuelles Wissen, wie können wir es zugreifen, wenn wir es brauchen?
Google-aided Memory
ist das. Es ist nicht mehr die Realität. Ja. Und ich finde es nicht unbedingt etwas Schlechtes. Ich glaube, was wichtig ist, und das ist sehr wahrscheinlich die Sorge, die damit angesprochen ist, die legitim ist natürlich, dass es Anker braucht, oder dass es auf eine Art auch im Wissensanker braucht, Basiswissen braucht, wo relativ sattelfest muss sein. Und dort stelle ich fest, dort ist effektiv das Problem vorhanden, dass gewisse, wie die Basis manchmal fehlt vom Wissen. Dort glaube ich aber, ist das weniger der Fehler von den Studenten und von den Schülern, von den Kantischülern, sondern eigentlich eher wieder eine Frage, wie müssen wir unseren Unterricht besser gestalten. Ich selber bin auch logischerweise Lehrer von der Uni, oder? Ich muss mich selber bei Nase nehmen und sagen, was mache ich denn nicht optimal, wenn meine Leute zwar irgendeine Besonderheit, Ausnahme im amerikanischen Recht kennen, aber irgendwie den Grundbegriff vom Vertragsrecht nicht.
Also zentral ist ja sehr wahrscheinlich auch, dass man einen Qualitätssinn entwickelt, bezüglich Informationen. Also Informationen sind ja immer und überall und prasseln von morgen bis am Abend auf uns ein. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagen ihr im Buch, die Generation entwickelt das fast von allein. Also die kleinen Kinder sind eher sehr unkritisch, finden alles lustig und lässig. Und bei den älteren Jugendlichen, jungen Erwachsenen stellt man aber fest, doch, die haben eigentlich ein recht gutes Qualitätsbewusstsein. Müssen wir das ein bisschen stärker unterstützen?
Ich denke, dass es stärkere Unterstützung braucht. Eine Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass eigentlich die Frage von der Informationsqualität wiederum eine ist, was sich Digital Immigrants stellen, aber Digital Natives eigentlich nicht. Also wir haben wenig Leute gefunden in den Befragungen, wo das Informationsqualität das Problem wahrnehmen. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Oder?
Also man sollte man alles glauben, was
es ist
Wikipedia steht.
Es ist zum Beispiel so, dass nur ein kleiner Prozentsatz von den Leuten, die wir damit geredet haben, beispielsweise gewusst haben, dass Wikipedia wirklich von jedem kann editiert werden kann. Oder? Und das sind natürlich schon qualitätsrelevante Fragen, die zu denken geben. Was du erwähnt hast, ist eigentlich eher die Ausnahme von dem, was wir beschrieben haben. Da sehen wir jetzt gerade den Nachteil,
ja, wenn
man
nur das Kind hat. Genau, ja.
Das gilt vor allem für die Power-Users, also die, die das Internet sehr viel, sehr intensiv brauchen. Die entwickeln, und das unterstützt natürlich auch immer durch deine These, ein gutes Gefühl, eine gute Intuition für Qualität. Für die grosse Mehrheit aber, ist Qualität gar nicht so ein Thema, das Bewusstsein fehlt, dass man da kritisch schauen müsste. Und Qualitätsproxys, also wie die Stellvertreter, die Symbole, die dann auf Qualität Rückschluss geben, sind zum Teil ganz komisch. Beispielsweise bei Kindern weiss man, dass die Farben von Webseiten einen Einfluss haben, wie stark sie der Webseite respektive die Informationen auf der Webseite vertrauen.
Etwas glauben.
Ah. Also es ist nicht, wenn die Tagi oben durchsteht, dann glauben
das
sie es,
sondern es ist Farbe. Was
wäre denn
eine gute Farbe?
Oder die Menge von Text spielt eine grosse Rolle. Weil dort geht die Begründung so, dass man sagt, ja, wenn jemand sich so viel Mühe gibt, so viel Zeit investiert hat, um so viel zu schreiben, dann muss es vor sein. Aha, oder nicht irgendwie etwas sagen, was nicht du willst. Also das sind dann so, jetzt von den jüngeren Nutzern sind das so dann Qualitätshinweise. Und die sind natürlich nicht besonders toll oder verlässlich. Auf der anderen Seite Um sagen, eben jetzt gerade bei den etwas älteren Nutzern, es gibt ja auch viele Tools mittlerweile, die einem helfen, Qualität zu sortieren. Oder? Es gibt Ratings, es gibt Reputationssysteme, es gibt durch Tagging, durch Social Networking, wo man sieht, was machen jetzt meine Peers, die Referenzgrösse sind, also wo das ein bisschen Wisdom of the Crowds herrscht, oder? Also wenn du ausgleichen liest und du ausgleichen liest, mir das gut finden, ja, irgendwo, selbstverständlich hat es einen entdeckt und jetzt da wirklich ein riesen Fehler drin hat in dem Text oder in dem Argument.
Wie wichtig sind denn künftig Absender von Informationen, als jetzt gerade im Zusammenhang mit Qualität, also im Zusammenhang natürlich auch mit Medien interessiert, also das ist, nehmen die überhaupt noch wahr, ob jetzt das vor 20 Minuten kommt, vom Blick oder vom Tag ein, oder von einem Blog?
Es ist ein relativ widersprüchliches Bild. Also einerseits weiss man aus der Forschung, dass recht viel von den Bloginhalten, und das ist jetzt nicht spezifisch auf Digital Natives gemünzt, dass recht viel von den Bloginhalten von traditionellen Medien kommt. Sowohl Themen als auch gewisse Textausschnitte. Oh.
Böse Zungen haben schon behauptet, ohne die traditionellen Medien hätten die Blogs nicht geschrieben.
Ja, genau. Es geht in die Richtung. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die Entwicklung die ist, dass eben der Absender relativiert wird. Und jetzt muss man aber gut aufpassen. Ich glaube nicht, dass der Absender keine Rolle mehr spielt, aber die Kriterien, die der Absender sozusagen qualifizieren, sind andere. Also die Frage ist nicht mehr, zum Beispiel, bist du professioneller Journalist oder nicht? Sondern die Frage ist, wieso weisst du etwas über das Thema, wo du jetzt gerade etwas zusagst? Oder bist du selber vor Ort gesehen und Augenzeuge gesehen? Und nicht als Journalist über vier Ecken dann recherchiert, was einer gesehen hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Also Unmittelbarkeit, Erfahrung, Expertise im Sinne von, ob es kann dein Hobby sein kann, oder, aber du weißt einfach Bescheid. Ich glaube, solche Sachen werden wichtig. Und wenn die kannst du glaubhaft machen, als Sender,
als Produzent
von Informationen, genau. Ja. Kann das eine neue Art Qualitätsbeurteilung geben, die nicht mehr so an formellen Berufsrollen und so weiter
geknüpft ist. Das anarchistisches Element,
ist es so, oder? Ist es so.
Aber nicht unsympathisch schlussendlich.
Nein, oder? Grundsätzlich nicht unsympathisch.
Ja, obwohl es jetzt ein bisschen entgegen unseren Beruf läuft. Aber, du hast es jetzt schon als dein Goodie verbrötelt, hätte ich fast gesagt, erwähnt. Es gibt zu dem Buch auch ein Wiki. Ja. Ist das gleichzeitig entstanden, nachher entstanden? Ist das ein schlauer Marketing-Gag gewesen? Oder wie ist es zu dem
Buch? Nur Marketing. Also ich muss noch vorausschicken, das Buch ist ja nur ein Produkt aus einem breiter angelegten Forschungsprojekt, wo ganz viele Leute mitmachen. Also wirklich ein internationales, sehr interdisziplinäres Forscherteam. Das Projekt ist irgendwie ein vierjähriges Projekt, wo es eben darum geht, wie nutzen junge Leute Medien und das hat das verfolgen. Wir haben das Wiki also in dem Sinne als Projekt-Wiki aufgeleistet, das ist nicht ein Buch-Wiki. Aha. Das Buch ist einfach ein erster Diskussionsbeitrag. Und zwar einer, der sich nicht an die Forscher-Community richtet, sondern eben an die breitere Öffentlichkeit, um den Dialog über genau die Themen, die wir geredet haben, in Gang zu setzen. Das Wiki hat in dem Sinn das Buchschreiben beeinflusst. Das ist auch ein schöner, selbst wenn das Buch eben nicht für Digital Natives geschrieben ist, sieht man doch, wie auch das Buchschreiben sich verändert in der digitalen Welt. Wir haben viele von diesen Geschichten, auch, die wir erzählen im Buch, von diesen Beobachtungen, die wir machen, Quellen, die wir zitieren und so weiter, von unseren quasi zukünftigen Lesern oder eben von denen, die wir beschreiben, von Digital Natives bekommen, die Stories gepostet haben auf dem Wiki, die Hinweise gegeben haben auf interessante Materialien und so weiter. Und jetzt umgekehrt, nachdem das Buch draussen ist, geht die Diskussion weiter. Also wir haben jetzt auch Book-Reviews gehabt, bevor das die gedruckt wurden, in irgendwelchen Zeitschriften in den USA beispielsweise, hat der Autor das aufs Wiki gestellt. Unsere jungen Leute, Digital Natives, haben das kommentiert und hat dann gewisse Kommentare noch eingebaut in die eigene Book-Review. Also es wird viel iterativer und interaktiver und das ist echt toll zu sehen.
Sind dir dann auch Jugendliche begegnet, wo gar nichts mit Computer zu tun haben, kein Internet haben, kein Handy, gibt es da auch Verweigerer?
Ja, die gibt es auch, wobei also Leute, ja, die gibt es auch, die haben schon getroffen, wobei es ist jetzt nicht so häufig in unserem Breitengrad, wo doch um die 90% mittlerweile von den Jugendlichen eben Zugang zu Internet haben. Mhm. Aber natürlich in anderen Regionen der Welt, wir sind ja sehr viel gereist, um das Buch zu schreiben. Ich glaube, es ist ein globales Phänomen, aber man muss sich bewusst sein, von diesen 6 Milliarden Leuten, sie glauben mehr mittlerweile als 6 Milliarden, ist nur eine Milliarde hat überhaupt Zugriff online.
Aber wenn ich das richtig verstehe, sind wir eigentlich schon in einer historisch quasi einmaligen Situation, weil irgendwann werden die Digital Immigrants quasi aussterben. Und dann gibt es nur noch Digital Natives.
Es ist eine totale Übergangszeit, und das ist das Kernanliegen des Buches, die Frage zu stellen, auf was müssen wir aufpassen, wenn wir die Übergangszeit vor uns haben oder drinnen sind. Wie müssen wir die Weichen stellen, damit sie richtig gestellt sind? Und besser sollten wir eben die Weichen, solange noch quasi die Immigrants an der Macht sind, sollten wir die Weichen nicht aus Angst in bestimmte richtige Stellen, die dann Chancen verbauen, ja, die Digital Natives längerfristig haben.
Ich fühle mich gerade so wie ein Dinosaurier. Ein bisschen.
Gerade alt, ja.
Ja, bevor wir uns noch älter fühlen oder noch älter werden, würde ich sagen, schliessen wir langsam ab. Es ist wirklich ein lässiges Buch. Ich habe es nur als Kind und werde es noch richtig lesen. Ich verspreche es.
Darfst du es mir dann mal noch weitergeben, wenn du da bist?
Für alle, die es auch lesen wollen, ich kann es nur empfehlen. Oder schaut mindestens mal auf das Wiki drauf. Urs, herzlichen Dank. Wir haben wirklich nur ein paar Sachen gestreift von da drin. Es ist extrem umfangreich. Du warst ein mehr als würdiger Gast für unsere 2-Jahres-Jubiläums-Ausgabe.
Genau. Viel mehr geht, danke dir.
Wo ist unsere Torte eigentlich?
Ja, stimmt. Genau. Haben wir vergessen.
Haben wir keine.
Dann wäre das also der 76. Digitag gewesen.
Genau.
Wir sind jetzt 2 Jahre alt und werden hoffentlich noch ein paar Jahre älter. Man kann voten für uns, wie gesagt, auf europeanpodcastaward.eu und Feedback kann man uns schicken auf leben@tagesanzeiger.ch.
Und das habe ich noch vergessen, der Patrick hat, glaube ich, geheißen, der uns das Feedback zweimal haben müssen schicken. Der hat das Kummerbox-Buch bekommen, aber es sind noch zwei. Aber es sind noch 2 zu haben für Audio-Feedbacks. Also lasst uns eure Meinungen hören.
Jawohl, nächste Woche ist der Markus Martinides bei uns. Genau. Matthias, du weißt genauer, was er uns erzählt.
Er kennt sich mit Sicherheit aus und er redet über Sicherheit vor allem im Bankenbereich. Also jetzt nicht unbedingt, was Vermögen angeht oder so. Das wäre aber auch spät. Ja. Nein, es geht mehr darum, wie die Banken das überhaupt machen, um sich zu schützen vor all den Leuten, die probieren, da einzubrechen auf virtueller Ebene. Und er kann da, glaube ich, auch so zum Nähkästchen plaudern.
Dann wünschen wir allen Natives und Immigrants und sonstigen Verweigerer, haben sie keine Unterhörer, sonst würde es uns nicht hören. Eine gute Woche.
Genau.
Bis bald.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.